ALC beziehungsweise eben K. Und wir hatten uns schon überlegt, dass der korrekt ist. Das heißt, dass jede erfüllbare Formel beziehungsweise allgemeiner jeder erfüllbare Label, also endliche Formelmenge, ein erfolgreiches Tableau hat. So, was fehlt, ist zunächst mal die Umkehrung. Nicht? Also die Umkehrung von Korrektheit wie immer Vollständigkeit. So, Vollständigkeit heißt, formulieren wir es einfach. Wenn ich einen Tableauknoten N habe, der gemäß unserer AND-OR-Definition erfolgreich ist, also sprich, wenn er ein OR-Knoten ist, hat er ein erfolgreiches Kind. Wenn er ein AND-Knoten ist, hat er nur erfolgreiche Kinder. Dann folgt sein Label, eine Formelmenge L von N. Ist erfüllbar. So, nicht? Das ist also die übliche Umformulierung von Vollständigkeit. Nicht? Das macht mir auch im Nicht-Tableau-Fall immer so, dass man also, ja, jedenfalls in Gegenwart von Negation, nicht? Dass man also Beweisbarkeit reduziert auf Erfüllbarkeit und dann wird also aus dem Vollständigkeitssatz jede syntaktisch konsistente Formelmenge ist erfüllbar und in diesem Falle heißt syntaktisch konsistent eben hat ein erfolgreiches Tableau. Nicht? Also wenn ich es auf den Kopf stelle, nicht, und also das Tableau jetzt in Sequentenbeweis umwandle, dann heißt das praktisch die Suche nach einem Beweis für das Gegenteil meiner Zielformel scheitert. So, also wir müssen Erfüllbarkeit zeigen, das heißt, wir müssen ein Modell bauen. So, im Groben ist das relativ klar, was da passiert. Ja, wir hatten uns das letztes Mal überlegt, nicht? Also an unserem Beispiel, was denn die Zustände von dem Modell sind, das wir aus so einem Tableau extrahieren. Und zwar sind die Zustände die erfolgreichen AND-Knoten, nicht? Das hatten wir uns am Beispiel letztes Mal so überlegt, dass das vermutlich so sein muss. Wie sieht das im Allgemeinen aus? Ja, ein erfolgreicher AND-Knoten, also ist zunächst mal überhaupt ein AND-Knoten. Ja? Das heißt, der hat irgendwie irgendwelches positive propositionale Zeugs. Ja? Also ein AND-Knoten ist ja propositional saturiert, der enthält also keine. Der enthält kein propositionales Material mehr Top-Level, der enthält nur Atome, negierte Atome, Boxen und negierte Boxen. Ja, das heißt, ich kann das mal alles auflisten. Also ich habe hier ein paar positive Atome, ich habe ein paar negative Atome. Nicht positive Atome Q1 bis Qn, negative Atome nicht P1 bis, sagen wir, nicht PK. Positive Boxen. Box phi 1 bis Box phi n und dann noch negative Boxen, nicht Psi 1 bis nicht Psi, was haben wir überhaupt noch einen Buchstaben über L. So, nicht? Und ja, das ist jetzt ein AND-Knoten. Und dass der erfolgreich ist, heißt ja für jede Regelanwendung auf dieses Ding. Und Regelanwendungen sind jetzt immer Anwendungen der Nicht-Box-Regel, denn andere Regeln sind ja nicht mehr anwendbar per Definition eines AND-Knotens. Bekomme ich hier so ein Kind? Ja, was wäre das erste Kind? Nun, jedes dieser Kinder bekommt per Definition alle geboxten Formeln mit. Ja, Phi 1 bis Phi n. Und dann bekommt es, naja, ich habe hier L verschiedene Anwendungen der Nicht-Box-Regel, weil ich L negierte Boxen habe. Ja, und jedes Mal bekomme ich dann genau hier die Formel unter der negierten Box als einzige noch mitten neben den Formeln unter den positiven Boxen. Also hier zum Beispiel Psi 1. So, nicht, kann man hier raten. Ja, das sind also L-Nachfolger. Ne? Also es geht hier bis L. Haben wir was? Oh ja, ich wollte einmal M schreiben, glaube ich. Machen wir hier M. So. Ja, ja, die Anzahlen sind natürlich jeweils potenziell verschieden. So, und naja, und dann in dem Moment hier schlägt halt Induktionsvoraussetzung zu. Ja, da also an dem Ding hängt irgendwie ein Modell drunter, ja, dass ich draufsetze auf die, also hier habe ich so ein Teiltableau, was ab hier läuft, wo das Ding ein erfolgreicher Knoten ist. Nach Induktionsvoraussetzungen, wie auch immer ich die genau formuliere, kommt dann also hier ein Modell raus, was also auf den erfolgreichen AND-Knoten in diesem Teilbaum lebt, bei den anderen jeweils genauso. Und das setzt sich dann zusammen zu einem Baum, der insgesamt die Zielformel erfüllt. So, nicht? Also kann man glauben, dass das funktioniert. Der Trick ist eher, es auch tatsächlich irgendwie halbwegs unangreifbar aufzuschreiben und nicht nur per Bildchen zu beweisen. So. Also, das war's. Im Groben, und jetzt folgt ein, ja, nicht bis ins allerletzte durchformalisierter Beweis, aber schon so halbwegs. Ne? Um es anständig zu formalisieren, brauchen wir ein bisschen Notation hinsichtlich dieser Tableaus. So, nicht? Also, wir wollen so ein bisschen inline über diese Tableaus reden, das heißt also, n-File m soll heißen, das heißt also, wenn ich so einen Knoten N habe, also ich habe jetzt da unten, die Bezeichner aus der Zeichnung da unten sind jetzt alle lokal. Die Zeichnung ist fertig, der Scope ist geschlossen, ich darf N und M wiederverwenden. Ja, sie sind jetzt nicht mehr Zahlen, sondern Knoten. So viel Buchstaben gibt es einfach nicht. So, also, nicht? Ich schreibe also jetzt für diese Nachfolgerrelation im Tableau, schreibe ich inline im Text einfach Pfeil. Konkret, führe ich eine Sondernotation ein für ist Tableau-Nachfolger unter der Nicht-Box-Regel. Das heißt also, mit diesem Index Nicht-Box markieren wir die Nachfolger von AND-Knoten. Und mit so einem Index PL wie Propositional Logic bezeichnen wir die Nachfolger, die nun gerade per Anwendung von propositionalen Regeln entstehen. Mit anderen Worten, das ist der Fall, wo N ein OR-Knoten ist, also noch nicht saturiert. So. Und wir gönnen uns die üblichen Schreibweisen für Relationen. Zum Beispiel werde ich auch mal Sterne an solche Pfeile schreiben. Das heißt dann irgendwie propositionale Schritte null oder mehr nacheinander. Nicht? Zum Beispiel, wenn ich das an diese Relation hier noch einen Stern schreibe. So. Und noch mehr Notation entsprechend auf, also das ist jetzt für Tableau-Knoten und dann brauchen wir noch was auf Formelmengen oder auf Labeln. Einmal hier Gamma entails uns, achso, was will ich da haben? Ich will da haben, also ich will ein Zeichen haben für propositionallogische, also aussagenlogische Folgerung. Das mache ich auch, indem ich hier an dieses Folgerungszeichen hier, beziehungsweise das Herleitungszeichen, ein Index PL wieder für Propositional Logic schreibe. Das heißt also, Kleinphi folgt rein aussagenlogisch aus Groß Gamma. Ist klar, was rein aussagenlogisch heißt, nicht? Also ich einfach nur, indem ich also alle Boxen halt als neue Atome ansehe, gewissermaßen. Also mit anderen Worten, die Implikation von Gamma nach Psi ist eine Substitutionsinstanz einer aussagenlogischen Tautologie. Ich bin jetzt nicht endlos exakt, wenn ich sage, folgt aus, ob das jetzt semantisch oder in irgendeinem Schlusssystem gemeint ist, weil wir ja wissen, dass das dasselbe ist. Nicht? Wir wissen schon, also Vollständigkeit für Aussagenlogik, die kennen wir schon und insofern können wir da zwischen semantischer und syntaktischer Folgerung hin und her wechseln, wie wir wollen. So. Damit folgendes Lemma. Wann immer ich einen Knoten M in nur propositionalen Schritten von N aus erreiche, dann folgt, ach so, und analog hier, ja, habe ich noch vergessen, also ich will dieses propositionallogische Folgerungszeichen auch mit links und rechts jeweils einer Formelmenge benutzen und das ist per Definition dann der Fall, wenn die große Konjunktion von Delta aus Gamma folgt, mit anderen Worten, wenn jedes Element von Delta aus Gamma folgt. Der Grund, warum ich das überhaupt nur betone, ist der, dass es auch andere Kontexte gibt, in denen, also wenn ich hier so ein Zeichen habe und rechts davon eine Menge von Formeln, dann die rechte Menge von Formeln disjunktiv gelesen wird und nicht etwa konjunktiv. Ja, also das wird man, wenn man ein bisschen liest, öfter so finden. Wir meinen das hier nicht. Ich meine also, dass wenn eine Formelmenge die andere impliziert, meine ich jeweils, dass die großen Konjunktionen der Formelmengen sich implizieren. So. Also, und das hier ist also zu lesen, der Label von N, also die große Konjunktion von dem Ding meinetwegen, ja, folgt aussagenlogisch aus dem Label von M. Wobei also das keine große Weisheit ist, das festzustellen. Hauptsächlich zu merken ist, die Reihenfolge dreht sich um. Ja, also die Kinder haben die stärkeren Labels. Ist klar, dass die Kinder die stärkeren Labels haben, denn wir reden hier ja von OR-Knoten, ja, und an einigen Stellen werden ja Alternativen aufgelöst, nämlich immer dann, wenn ich nicht und anwende, ja, dann sind die Kinder stärker als die Elternteile, weil in den Kindern halt effektiv von beiden Möglichkeiten einer Disjunktion eine ausgewählt wird. Das ist stärker, als wenn ich nur die Disjunktion habe. So, der Beweis entsprechend einfach. Es reicht natürlich, sich den Fall anzugucken, wo ich in nur einem propositionalen Schritt von N nach M komme, wo also M direktes Kind von N ist. Und dann sieht man das. Ich kurz gesagt, per Inspektion. Also man guckt sich jede einzelne Regel an und stellt fest, dass das für jede einzelne Regel richtig ist. So, ja, jetzt können wir mal formal unser Kripke-Modell definieren. Also wir definieren ein Kripke-Modell M gleich was? Ja, woraus besteht so ein Ding? Es besteht aus einem Kripke-Rahmen, also einer Zustandsmenge x, einer Zustandsübergangsrelation r und einer Valuation v. Wie angekündigt, besteht x aus all denjenigen Knoten n im Tableau, sodass gilt, n ist erstens ein AND-Knoten und zweitens, wie angedeutet, erfolgreich. So, dann müssen wir das R hinschreiben. Das ist der Teil, wo wir jetzt hier ein bisschen exakter werden müssen, nicht? Also hier hatten wir gesagt, okay, wir machen hier irgendwie so ein, hier kriegen wir schon ein Modell und das hängen wir da unten rein. Naja, hier kriegen wir schon ein Modell, ist natürlich nicht besonders exakt, weil das hier ja im Allgemeinen kein AND-Knoten ist. Ja? Das heißt, da müssen wir jetzt so ein bisschen aufpassen. Die Kinder von AND-Knoten sind nicht wieder AND-Knoten, sondern wir sagen, achso, so wollen wir das sagen. Also wir sagen, N' ist also R-Nachfolger von N, genau dann, wenn ein mittlerer Knoten n Doppelstrich existiert mit, so, erstens, unser mittlerer Knoten n Doppelstrich ist ein Nicht-Box-Nachfolger von n. Ja gut, was soll er sonst sein? Nicht klar, es ist jetzt nur der Klarheit halber, n ist ein AND-Knoten, also ist jeder Nachfolger von n ein Nicht-Box-Nachfolger, weil das die einzigen Regeln sind, die auf AND-Knoten anwendbar sind. So, und von diesem N-Doppelstrich aus kommen wir in einer beliebigen Anzahl propositionaler Schritte nach N' und ergänze natürlich, und N' ist natürlich wieder ein AND-Knoten, denn nur zwischen AND-Knoten definiere ich das R ja überhaupt, weil das R eine Teilmenge von X ist und X aus den erfolgreichen AND-Knoten besteht. Gut, dann wieder der leichte Teil. Ich muss noch sagen, wann ist so ein Knoten in der Evaluation von einem propositionalen Atom P? Nun, wann? Zeit, das Publikum zu wecken. Kann auch da links auf das Bild gucken.
Es gibt also ja für eine Möglichkeit, entweder das ist eins von diesen Qs.
Genau. Was heißt das jetzt in formaler Notation? Genau, nicht? Also dann zumindest sollte man P wohl in N auf wahr setzen. Nicht? Und ja gut, man kann sich jetzt überlegen, was passiert, wenn P nicht in L von N ist. Es zwingt einen zunächst keiner, es auf falsch zu setzen, außer es kommt nun also unter diesen negativen Dingern noch vor. Aber man wird feststellen, man macht nichts falsch, indem man schlicht und einfach alles andere auf falsch setzt. Nur das auf wahr, was explizit im Label steht. So. Und ja, damit ist das Modell konstruiert. Ja, was kommt dann?
zeigen, dass es erfüllbar ist.
Das Label erfüllt. Genau, nicht? Also ja, genau. Also man muss zeigen, dass es tut, was es soll. Ja, also sprich, man muss zeigen, ein Wahrheitslemma. So, die Frage an den Wahrheitslemmata ist immer nur, wie man sie formuliert, dann meistens nicht mehr, wie man sie beweist. Ich formuliere das Wahrheitslemma allquantifiziert für alle Knoten, also für alle Zustände in meinem gerade konstruierten Modell, und die Zustände sind ja erfolgreiche AND-Knoten aus meinem Tableau. Also für alle n in x gilt als Zustand in diesem Modell m gilt n erfüllt seinen gesamten Label L von n. So, ja, das beweisen wir jetzt. Kann man bei den Induktionsprinzipien so ein bisschen verschieden rangehen. Eine Möglichkeit ist zu sagen, ist das tatsächlich geschickt oder wird das für später anders? Ja, ich will das so machen. Also ich mache das durch Induktion über N. Wohlgemerkt, die Modelle, die wir da bauen, ja, links sehen wir noch das Bild, die Modelle, die wir bauen, sind natürlich endliche Bäume. Ja, das nur einfach, weil die Tableaus Bäume sind und wir die Modelle ja aus den Tableaus extrahieren. So, ne, also sprich, ich kann Induktion über n machen, also ich kann annehmen, dass es für alle Kinder von n bzw. alle Nachfolger von n in meiner Kripke-Struktur schon richtig ist und muss es dann für n zeigen. Also, was jetzt also genauer? Ja, also Induktion über n in x, wobei eben die Nachfolgerrelation r, wie wir sie gerade definiert haben, das ist meine praktisch meine Induktionsrelation. Ja? Also alle R-Kinder von N erfüllen es schon und ich zeige, N erfüllt es auch. So, und ab da machen wir weiter mit einer Fallunterscheidung. Damit sieht das Ganze danach ja doch wieder ein bisschen so ähnlich aus wie Induktion über Formeln, aber ganz ist es eben nicht Induktion über Formeln, weil ja diese AND-Knoten nur Formeln eines relativ restringierten Typs enthalten. Ja? Also deswegen mache ich auch nicht wirklich wörtlich Induktion über Formeln, denn wenn ich Induktion über Formeln machen würde, dann würden zwischendurch Formeln vorkommen, die sind irgendwie propositional zusammengesetzt. Ja, und für propositional zusammengesetzte Formeln habe ich jetzt zunächst mal überhaupt keine Behauptung. Ja, weil ich, also hier, ich habe immer nur Behauptungen dahingehend, dass meine Knoten irgendwelche Formeln in ihren Labeln enthalten und diese Label enthalten nur Formeln, die von einem dieser Formate hier sind. Ja, deswegen macht das keinen so richtigen Sinn. Gut, man könnte es auch jetzt, entsprechend könnte man jetzt die Induktionsbehauptung halt verallgemeinern, nicht? Das gibt also ein paar verschiedene Arten, wie man da rangehen kann. Also, Fallunterscheidung. Über Formeln, die wir in L von N so vorfinden. Einfachster Fall, positives Atom. Ja, also, wenn P in L von N ist, so, naja, was dann? Dann ist natürlich N in V von P per Konstruktion von dem V. Und damit folgt M, N erfüllt P. Fertig. Ja, und den negativen Fall, also die nächsten, also diese hier gewissermaßen, die schaffen wir jetzt auch noch in der Zeile. Wie geht's weiter? Also wenn nicht P in L von N ist, wie muss ich weiterschließen? Zusammensetzen, Beweis aufschreiben. So, hier.
Also ich kann jetzt ja nicht die bis genau dann jetzt hingehen.
Nee, das kann man nicht, denn das genau dann wenn, das besagt ja nur was über positives P zunächst mal. So. Genau, man müsste schließen, dass P nicht in L von N ist. Dann hätte man natürlich gewonnen, denn dann kann man da oben hingucken und sehen, aha, wenn P nicht in L von N ist, dann ist N nicht in V von P und dann ist also, dann erfüllt N also P nicht. So, wie schließen wir, dass P nicht in L von N ist? Was? Genau, ne, wenn P und nicht P drin wären, dann wäre noch eine propositionale Regel anwendbar, nämlich die Clash-Regel, die auch eine propositionale Regel ist. Und dann wäre es kein Endknoten. Genau, ne, also ein Endknoten ist per Definition propositional saturiert, insbesondere nicht eklatant inkonsistent, wie wir das genannt hatten. Ja? Und P und nicht P beide drin wäre ja gerade. Ne, also weil L von N... Naja, vielleicht gönnen wir uns doch den Platz auf der nächsten Tafel. Also nicht mit großem Pfeil. Nicht, weil L von N propositional saturiert ist, folgt P ist nicht in L von N. Es folgt per Definition, dass N nicht in V von P ist und damit folgt M, N erfüllt P eben nicht. So, dann stellen wir uns mal vor, Box Phi wäre in L von N. Ja, was muss man dann zeigen? Dann müssen wir zeigen, dass sämtliche Nachfolger jetzt in dem Modell, also sämtliche Nachfolger unter R, alle Phi erfüllen. Das heißt, wir müssen uns vorgeben, einen solchen Nachfolger, ja, also ein N', dass ein R-Nachfolger von N ist. Das heißt, N hat irgendwie so einen Nicht-Box-Nachfolger N-Doppelstrich und von da aus komme ich mit endlich vielen propositionalen Schritten nach N-Strich. So, ja, dann muss ich mir erstmal hier angucken, wie das ist mit dieser Nicht-Box-Regel. Ja, die Nicht-Box-Regel, den Effekt sehen wir noch hier. Ja, die Nicht-Box-Regel, die greift sich also irgendeine negative Box und alle positiven Boxen. Ja, darauf hatte ich am Anfang bestanden. Ja, wir wenden die Formel nur auf alle positiven Boxen an. Wir lassen keine positiven Boxen in dem Gamma rumliegen. Ne? Sonst bleibt zwar alles noch richtig, aber an dieser Stelle würde die Argumentation für den Vollständigkeitsbeweis komplizierter. Ja, weil wir jetzt hier plötzlich, wenn ich hier also, was weiß ich, die erste Box weglassen würde, ja, dann würde also hier jetzt plötzlich das Phi 1 nicht mehr mit dran stehen. Ja? Und es wäre zwar immer noch ein erfolgreicher Endknoten, aber es würde das Phi 1 nicht erfüllen. Ja, und das wäre also praktisch dann kein zulässiger Nachfolger von diesem Ding hier. Ich müsste also die Nachfolger viel komplizierter konstruieren. Ja, also dadurch, dass ich also darauf insistiere, dass also alle positiven Boxen von jeder Regelanwendung gematcht werden, weiß ich jetzt, Phi ist im Label von dem N-Doppelstrich. So, nun habe ich eben in weiser Voraussicht ein Lemma bewiesen, das im Moment hier hinter der Tafel verschwunden ist. Hier. Also, wenn ich so einen propositionalen Nachfolger habe, wie hier dieses N', ja, dann hat das einen stärkeren Label. Das heißt also L von N' impliziert rein propositional den Label von N'. So, insbesondere, weil also Phi hier drin liegt, gilt der Label von dem N' impliziert rein propositional das Phi. So, auf das N' können wir jetzt unsere Induktionsvoraussetzung anwenden, ja, weil das N' ein R-Nachfolger ist von dem N. Ja, und da, das ist genau unser Induktionsprinzip. Wir nehmen an, für alle R-Nachfolger ist die Behauptung schon okay. Also, nicht, nach Induktionsvoraussetzung erfüllt also N' sein Label und natürlich dann alles, was daraus folgt. Zum Beispiel Phi. Und das war's, nicht? Das ist also dieser Fall, nicht? Denn das genau hatte ich zu zeigen. Ich habe mir einen beliebigen Nachfolger N' von dem N vorgegeben und gezeigt, dieser Nachfolger erfüllt Phi. So, und ein letzter. Passt das hier noch? Nee. Naja, wir fangen hier an, so groß sind die Tafeln halt nicht. Also, wir nehmen hier eine negierte Boxformel, nicht Boxphi, in L von N. So, und müssen jetzt zeigen, N erfüllt diese negierte Boxformel. Mit anderen Worten, N hat einen Nachfolger, der Phi erfüllt. Nun ja, oder vielmehr, der nicht Phi erfüllt. Klar. Gut, nun wissen wir, N ist ein erfolgreicher Endknoten. Das heißt, für jede matchende Regelanwendung gibt es einen erfolgreichen Nachfolger. Das heißt, es gibt, wie wollen wir den nennen? Einen Nicht-Vox-Nachfolger, N', der nicht Phi im Label hat. Ja? Und Ah, wir haben einen vergessen. Keiner hat geschimpft, als ich hier die Induktionsvoraussetzungen angewendet habe. Was fehlt? Obwohl, nee. Nee, fehlt gar nichts. Nee, es fehlt nichts. Das Endstrich war ein Nachfolger, die Induktion gegenüber die ganze Zustandsmenge vergessen ist. So, aber hier, gut, wir brauchen also hier einen Tableau-Knoten, N Doppelstrich, der nicht Phi enthält und außerdem erfolgreich ist. So, nicht? Also, nicht, das hier existiert, ja, also diese Existenz, die folgt da N selber erfolgreich ist, existiert also auch so ein Nachfolger in Doppelstrich, der wieder erfolgreich ist. Nicht? Also nochmal, erfolgreich heißt ja, die Kinder, die in diesem Falle ja eindeutig bestimmt sind, für die, nicht die Kinder der AND-Knoten sind eindeutig bestimmt, das sind alle Anwendungen der Nicht-Box-Regel auf jeweils alle positiven Boxen, das sind also so viele Nachfolger wie negative Boxen im Label, die sind eindeutig bestimmt und all diese Kinder sind erfolgreich, weil das ein AND-Knoten ist. So, also das Ding ist erfolgreich. Dann wiederum, weil das Ding erfolgreich ist, vererbt sich der Erfolg an immer mindestens ein Kind. Das heißt, indem ich das ein paar Mal hintereinander mache, ja, also immer weiter zu erfolgreichen Kindern übergehe, arbeite ich nacheinander alle propositionalen Regeln ab und komme irgendwann zu was propositional Saturiertem, N', was dann ein AND-Knoten ist und wieder erfolgreich, also in X. Ja, mit nicht? Das heißt, mein N-Doppelstrich, das entwickelt sich unter Anwendung von propositionalen Regeln zu N' durch jeweils Auswahl des einen erfolgreichen Kindes, dessen Existenz mir jeweils durch den Erfolgreichtum der Eltern garantiert ist. Und das hört irgendwann auf bei was propositional Saturiertem. Und dieses propositional saturierte N', was ich dann erreiche, ist ein erfolgreicher N-Knoten. So, nicht? Also das alles, wie gesagt, daraus aus der Tatsache, dass N-Doppelstrich erfolgreich ist. Ja. So, das heißt, dieses N-Strich, was ich jetzt erreicht habe, das ist in meinem Kripke-Rahmen ein Nachfolger von N per Konstruktion von dem R. Steht noch da. Ne? Ich mache nochmal, das R waren also alle Dinge, die ich durch einen Nicht-Unschritt und dann beliebig viele propositionale Schritte erreiche. So. Hier. Achso, bevor ich es vergesse, die TechFakt schickt den Wasserstand der Evaluation 2 Rückläufer bisher. Ich bitte nochmal nachdrücklich um Teilnahme. So, wo waren wir? Also, wir haben unseren Nachfolger N' von N. Dann kommt wieder die Induktionsvoraussetzung ins Spiel. Also ab jetzt geht es im Grunde genauso weiter wie eben. N' erfüllt nach Induktionsvoraussetzungen sein Label. Ja, gut, und nach derselben Schlussweise wie vorher gilt jetzt N' erfüllt auch den Label von N', weil der ja aus dem Label von N' folgt. Und damit erfüllt N' nicht Phi, weil das ja Teil des Labels von N' ist. Und damit sind wir fertig. So, einmal durchatmen, das war also dieser angekündigte Vollständigkeitsbeweis. Der Vollständigkeitsbeweis, der beweist jetzt gleichzeitig, sollte man nochmal die sogenannte Tree Model Property, also jede erfüllbare Formel ist erfüllbar in einem baumförmigen Modell, nämlich solchen Modellen, wie wir sie eben aus den Tableaus extrahieren können. Nicht? Wie geht das? Jede erfüllbare Formel hat ja ein erfolgreiches Tableau und aus dem erfolgreichen Tableau kann ich wiederum ein Modell extrahieren und das Modell, das ich extrahiere, ist baumförmig. Ich meine, gut, diese Tree Model Property, die kann ich auch zwangloser beweisen, indem ich einfach ohne den Umweg über die Tableau ein Modell mir nehme und das gewissermaßen abrolle, ne? Einfach von Zuständen Kopien herstelle. Und natürlich auch die Finite Model Property, nicht? Die haben wir an der Stelle auch, denn wiederum die Modelle, die wir aus dem Tableau extrahieren, bestehen ja aus Tableauknoten, die Tableaus sind endlich, also sind die Modelle auch endlich. Also jede erfüllbare Formel hat ein endliches baumförmiges Modell. So. Es folgt außerdem, Entscheidbarkeit. Nicht? Denn ob ein Tableau existiert oder nicht, kann ich ja, wie wir selber hinreichend zu Fuß nachgeprüft haben, ja, kann ich durch einfaches auf Papier ausrechnen feststellen. Ja, also ich muss einfach alle Regelanwendungen verfolgen. Unter jeder Regelanwendung werden die Formeln kleiner. Regelanwendungen gibt es pro Label immer nur endlich viele. Also das kann ich zu Ende ausprobieren. Wie lange dauert das? Das ist ja keine Antwort auf meine Frage. Was? Egal, also auf die Frage, wie lange dauert das, ist P-Space ja nie eine Antwort. Denn was sagt P-Space? Es dauert exponentiell lange, ja, nicht? Aber eben in der Tat, die Tableaus sind ja auch exponentiell groß. Ja, also das liegt eben daran, dass das, das sind halt Bäume von linearer Tiefe mit Verzweigungsgrad, der, bei einer Disjunktion irgendwie 2 ist und bei einer modalen, also bei so einem AND-Knoten ist der Verzweigungsgrad im Zweifel sogar noch höher. Nicht? Da kann ich also, wohlgemerkt, also was wichtig ist, ist, dass in den Anwendungen der Regeln auch immer Formeln kopiert werden. Ja? Und hier bei der modalen Regel zum Beispiel wird immer hier dieser Kontext der geboxten Formeln in der Nachbarschaft mitkopiert. Den finde ich also hier in jedem einzelnen Zweig wieder. Ähnlich bei der Disjunktion, ja, bei der Disjunktionsregel wird auch, also die Disjunktionsregel ist nur deswegen schlimm, weil sie den Kontext mitkopiert. Ja, also hier, wenn ich hier Gamma, tu mal so, als hätte ich direkt eine native Disjunktionsregel, ja, dann würde ich also hier zu Gamma Phi und Gamma Psi verzweigen. Wenn ich den Kontext hier vergessen würde, ja, oder den nur auf eine Seite kopiere, dann würde mir das kein exponentiell großes Tableau liefern. Ja? Weil ich die, ne, bin zwar binär verzweigend, aber ich habe insgesamt hier unten praktisch in der nächsten Ebene hätte ich nur diese, wenn ich mir dieses Gamma, also wenn die Regel zum Beispiel so aussähe, ja, gibt ja komische Kalküle, kann mal passieren, dass eine Regel so aussieht. Ja, dann wäre hier unten, ja, also die nächste Generation wäre in Summe nur so genauso groß wie die vorige. Und damit kann offenbar kein exponentieller Blow-up stattfinden, denn dazu muss ja die jüngere Generation, also die nachher ganz unten steht, ja, die muss ja exponentiell größer sein als die Elterngeneration, also die Ur-Ur-Ur-Ur-Generation, mit der ich anfange. Ja, das heißt, dann sind plötzlich die Tableaus nur noch quadratisch groß. Nicht? Aber dadurch, dass ich hier Kontext mitkopiere, ja, kommt der exponentielle Blow-up zustande. Und entsprechend hier bei der modalen Regel, da kommt der exponentielle Blow-up. Wenn ich nur die Regel hätte, sagen wir, es gäbe vielleicht keine Disjunktion oder so, kann mir auch denken, dann würde hier immer noch exponentieller Blow-up davon kommen, dass ich hier die positiv geboxten Formeln an mehrere Stellen kopiere. Also Schlagwort, nicht exponentieller Blow-up kommt immer von Kopieren. So, aber eben schon richtig gesagt, nicht? Also P-Space ist nachher, obwohl ja, also ist erstmal erstaunlich, die gesamte Struktur, die man da abklappern muss, ist ja exponentiell groß. Also wenn ich das ganze Tableau auf einmal generiere und in Speicher schreibe, wie cool das übrigens tut, ne? dann habe ich im schlimmsten Fall exponentiellen Speicherverbrauch. Ja, also das ist, also cool verlässt sich darauf, dass das real nie passiert. Nicht? Also ja, gut, aber wie gesagt, also man kommt trotzdem mit polynomiellen Platzverbrauch aus. Wie geht das? Indem man sich immer bloß einen Zweig anschaut. So, und wir machen das jetzt mal, also das ist das, was man immer so als die Antwort sieht. Ja, also ich laufe halt hier runter und dann laufe ich wieder zurück und so weiter. Ja, so ein bisschen misstrauisch wird man da doch immer, ja, weil ja, ein Zurücklaufen, das heißt ja schon irgendwie zum Beispiel, dass ich, woher weiß ich denn, wohin ich als nächstes laufe, wenn ich wieder zurückgelaufen bin? Ja, also ich muss mir irgendwie schon ein bisschen mehr merken als nur gerade den Zweig. Ja, also wenn ich den nämlich wieder kaputt mache, dann muss ich ja, ne, also wenn ich den hier langlaufe, feststelle, irgendwie hier ist alles okay, ja, ne, muss ja, ne, dann, und dann laufe ich wieder zurück, dann ist der weg, ja, dann muss ich ja irgendwo weitermachen. Ja, und dann denke ich, ja, dann fängt es an. Irgendwie muss ich hier irgendwie so einen Pointer in diese Boxen noch haben oder sowas, ja. Irgendwie muss ich schon den Überblick behalten, welchen Zweig ich als nächstes generieren muss, wenn ich jetzt, ne? Das heißt also, wenn ich sage, ich behalte immer nur einen Zweig im Speicher, das ist intuitiv richtig, aber so rein programmiertechnisch die ganze Wahrheit ist es noch nicht. So, es ist aber trotzdem erfreulich einfach. Und zwar, also das auch wirklich formal, also ganz formal durchzuziehen. Dazu, was machen wir? Gehen wir vielleicht mal hier hin. So. Eben hatten wir noch. Ach, da. So. Erinnern wir uns, die OR-Knoten, ja, dann an den OR-Knoten wird jeweils nur eine Regel angewendet, nicht? Also haben wir hier pro OR-Knoten. Eine Regel, die nennen wir die ausgewählte Regel an diesem OR-Knoten, nicht? Also, beim propositional nicht saturierten Knoten haben wir, wie mehrfach besprochen, eventuell die Wahl, welche propositionale Regel wir als nächstes anwenden, aber in einem konkreten Tableau wenden wir immer nur eine an und irgendwie wird das ausgewählt. Ja, und ich kann mir vorstellen, jetzt mal rein für Zwecke der Komplexitätsanalyse, so wird man es vielleicht nicht programmieren, aber für Zwecke der Komplexitätsanalyse kann ich das einklammern und sagen, pro nicht saturiertem propositionalen Label habe ich eine ausgewählte Regel. Ja, und das kann ich beliebig stumpfsinnig machen, was weiß ich. Ich kann sagen, die Formeln sind ja in irgendeiner, was weiß ich, also die Labels sind zwar Mengen von Formeln, aber die müssen ja irgendwie aufgeschrieben sein. Ich nehme ja den am weitesten links stehenden Regelmatch oder sowas. Ja, oder ich habe irgendeine schlauere Heuristik, die wird wahrscheinlich darin bestehen, dass ich sage, Konjunktion zuerst, nicht und zuletzt oder sowas. Ja? Naja, also irgendwie habe ich irgendeine Regel, die mir also pro, ja, nicht OR-Knoten, sondern sogar pro saturiertem Label, nee, das ist schon, ja, das ist aus wie ein T. So, pro saturierten Label eine Regel auswählt. Nicht? Damit gebe ich implementierungstechnisch ein bisschen auf, ja, also ich könnte ja theoretisch Heuristiken implementieren, die also so raffiniert sind, dass sie also nicht nur den Label des aktuellen Knoten ansehen, sondern vielleicht auch Sachen, die irgendwie drüber liegen oder so. Ja, also sich nicht nur für den aktuellen Knoten interessiert, sondern auch dafür, wie der zustande gekommen ist. Das mag sogar Sinn machen. Ja? Aber wir wollen ja hier jetzt eine theoretische obere Schranke beweisen und nicht einen implementierten Reasoner optimieren. Also uns reicht es zu sagen, wir können pro Label eine Regel auswählen. Und so, dann gibt es noch die propositional saturierten Label, also die an den AND-Knoten stehen. Und so, da wählen wir jetzt auch Regeln aus, in Anführungsstrichen, aber da ist unsere Konvention, dass wir alle dort matchenden Instanzen von Nicht-Box auswählen, also sprich für pro negierter Box, die da vorkommt, haben wir eine in Anführungsstrichen ausgewählte Regel. Wir wählen eben nichts aus, sondern alles ist ausgewählt. So. Ja, dann haben wir folgenden Algorithmus. Sat von Gamma, ja, das ist also eine, ja, so in Haskell programmierbare rekursive Funktion, die kriegt als Eingabe ein Label und sie sagt mir, ob Gamma erfüllbar ist. Ne? Also das wird ausgerechnet. So, und dieser Algorithmus, der liest sich naja, Sat von Gamma ist ein Boolscher Wert, ja, und dieser Boolscher Wert ist gleich wahr, genau dann, wenn Genau dann, wenn eins der Kind-Label erfüllbar ist, für jede ausgewählte Regelinstanz. Ne? Also nochmal, pro Label habe ich ja entweder eine ausgewählte Regelinstanz, wenn das ein OR-Knoten ist, oder alle matchenden Regelinstanzen sind, Instanzen sind ausgewählt, wenn es ein AND-Knoten ist. Und jede Regel hat so und so viele Konklusionen. Gut, meistens nur eine, manchmal keine. Und nicht, also keine, dann wenn es die Clash-Regel ist und oder die Axiomenregel hatten wir sie geschrieben und zwei Stück, wenn es die Nicht-Unregel ist. Das heißt also, n hier ist in Wirklichkeit sehr klein. Und es muss immer ein erfüllbares Kind geben. Ja, also eine erfüllbare Konklusion. Und ob die erfüllbar ist oder nicht, das stellen wir schlicht und einfach durch rekursiven Aufruf des Algorithmus fest. So, also, dass der Algorithmus korrekt ist, das folgt aus der Korrektheit unseres Tableau-Systems. Ja, also das kann man einfach direkt da ablesen. So, und das Ding läuft, behaupte ich, in P-Space. Woran sehen wir das? Also, da brauche ich gar nichts zu tun und ich brauche auch nichts zu erzählen von irgendwie, ich verfolge irgendwelche Zweige. Wenn ich das in Haskell so hinschreibe, wird Haskell nur polynomiellen Platz verbrauchen. Warum? Die rekursiven Aufrufe sind alle nacheinander, genau. Nochmal, das habe ich akustisch nicht.
Wenn wir dann in den Ordnung kommen, dann wird ja dann wieder alles hintereinander aufgerufen. Dadurch gehen wir erst ein, zwei komplett nach unten, bevor wir irgendwo abzweigen. Und alles, wo wir dann schon waren, kann man ja, also wo man dann wieder zurückgegangen ist, kann man ja vergessen. Weil es. Wenn es erfüllt war, dann ist gut, dann brauchen wir gar nicht anders absteigen und wenn nicht, dann interessiert es
halt. Ja, man kann das noch etwas informatischer ausdrücken, sagen wir mal. Also jetzt mal kurz die mathematische Bildung vergessen, ja, und dann jetzt mal so tun, als wären wir alle Informatiker. Ja, was?
Es hat einen Rückgabewert und der ist ja dadurch, der ist ja, SAT will ja einen Rückgabewert haben und wenn SAT von das Gamma?
Gamma, ja.
Gamma true ist es ja schon dann true, wenn es von Gamma 1 true ist. Und dann braucht man den Rest ja gar nicht beachten.
Ja, darauf kommt es gar nicht an. Also ich brauche jetzt nicht schlau zu sein und hier zu sagen, die Disjunktionen, die klapper ich gar nicht alle ab, wenn ich vorher irgendwie schon Ja kriege. Also kann ich sogar dumm sein. Ich kann die alle trotzdem ausrechnen. Also, wenn ich das jetzt in, vergessen wir mal kurz Haskell, wenn ich das kann ich auch in C hinschreiben, ne? So, was passiert in C, wenn ich so eine rekursive Definition hinschreibe? Wie macht ihr das überhaupt? Also das wird ja nachher in imperativen Assembler-Code übersetzt. Was macht dieser imperative Assembler-Code? Der baut sich einen Stack auf, genau. Ja, also das ist die Art, wie ich in der imperativen Sprache Rekursion kodiere letztendlich. Ja? Ich baue einen Stack. So, wie tief wird der Stack? So tief wie der längste Pfad. Wie lang ist der längste Pfad? In Abhängigkeit von der Inputgröße. N, typischerweise. Jetzt ist N wieder eine Zahl, kein Knoten mehr. O von N, nicht? Denn ja, also jeder rekursive Aufruf ist auf ein Label, der enthält mindestens ein logisches Konnektiv weniger. Ja, also eins kommt immer weg. Bei den propositionalen Regeln ein propositionaler Operator, bei dem Nicht-und, Quatsch, bei der Nicht-Box, die eine Box vor dem, die da in der negierten Box halt vorkommt. Nicht? Also jedes Gamma i ist also um mindestens 1 kleiner als Gamma. Also, ja, halten wir fest. Stacktiefe ist O von n. Details hängen davon ab, wie viel Müll wir noch mit auf den Stack pushen müssen und Rücksprungadresse hier und da und Argumente und was weiß ich. So, also jedenfalls, also einigermaßen implementierungsunabhängig ist das O von n. So, was muss ich über so einen Stack noch wissen, um seine Größe abschätzen zu können? Wie groß sind die Stackframes? Ja, also ja, wie groß ist ein einzelner Stackframe?
Auch wieder höchstens.
Genau, nicht? Wenn, was pushe ich auf den Stack? Die Eingabe und naja, noch ein bisschen kommt schon noch dazu. Ne? Also Eingabe und Rücksprungadresse, sagen wir mal. Ja? Die Eingabe, nicht? Also die Eingabe ist jeweils hier so ein Gamma, das ist also höchstens n, ja, also O von n, sehr gut. Rücksprungadresse, ja, vorsichtig, also so wie ich es hier formuliert habe, ja, das hier ist ja variabler Breite, ja, wenn ich es in C implementiere, dann ist das eine Schleife, ja, und ich muss mir also da den Wert einer lokalen Variablen merken, nämlich dem Zähler, der hier durchläuft durch meine Disjunktion, ja. So, gut, und ich muss mir einen Zähler merken hier für diese Regelinstanz. So, wie groß ist zum Beispiel dieser Zähler hier? Wie viel Platz nimmt der weg? Log von diesem n hier, ja. Wie groß ist dieses n maximal? Hat man gesagt. Das ist ja hier die Anzahl Konklusionen von so einer Regel. Das n ist höchstens 2, ja, das heißt also hier ist in Wirklichkeit überhaupt kein Problem, ja, das ist nochmal konstanter Aufwand, also konstanter Platzverbrauch. Naja gut, die Regelinstanzen, ja, da kann nochmal was kommen, ja. Die Regelinstanzen, gut, wie viele solche Regelinstanzen kann es geben für den einen Fall, wo es halt mehrere gibt, nämlich einen AND-Knoten? Wie viele Regelinstanzen gibt es? Genau, nicht? Denn es kann nur für jede negierte Box in meinem Gamma kann es nur eine Regelinstanz geben. Also das hier sind, also das ist O von n ist jetzt schlecht, weil das hier das n ist, ja, weil die Inputgröße heißt nun mal n und nicht k oder m oder sowas. Ja, also ich habe hier linear viele solche Regelinstanzen. Wie viel Platz verbraucht also mein Zähler? Der Zähler, ja, den ich ja pushen muss auf den Stack. Nee, dieser Zähler hier verbraucht konstant viel Platz, weil er nur bis 2 zählen muss. Dieser hier für die Regelinstanzen. Was? O von n Quadrat, das ist ganz schön großzügig. Also wie viel Platz verbraucht ein Zähler, der bis n zählen muss? Ist n. Wie viel Platz verbraucht er?
Log n.
Log n, dankeschön. So, also log n, das heißt, das wird dominiert von dem Platz, den ich sowieso schon in Größe O von n verbrauche für die Argumente. Ja, das heißt also, ein Stackframe hat also Größe O von n. Das macht also in Summe O von n Quadrat. Ich komme mit quadratisch viel Platz hin. Jo. Ja, gut, wo sind wir jetzt also im, in the greater scheme of things? Ja? Also ich erinnere nochmal an die Komplexitätshierarchie. Ja? Also ein paar berühmte Komplexitätsklassen. Also wir kennen natürlich alle P, die Klasse der in Polynomialzeit auf einer deterministischen Turing-Maschine lösbaren Probleme und NP, dasselbe für die nicht-deterministischen Turing-Maschinen. Und wir hatten schon daran erinnert, dass also Co-NP, also die Komplexitätsklasse der Komplemente von NP-Problemen, dass das also eine andere Art von Maschine erfordert. Ja, also das verlangt also eine böswillige Turing-Maschine, die nicht da, wo die normale nicht-deterministische Turing-Maschine, die wir alle kennen, wo die also richtig rät, wenn es eine richtige Lösung gibt, wird also die Co-NP-Turing-Maschine wird also absichtlich falsch raten. Ja, also das heißt, also wir haben ja oben also als typisches vollständiges Problem das Ersatzproblem. Nicht? Können wir hier kleinen dran? Haben ja bunt. Hier oben lebt satt, nicht? Also das Erfüllbarkeitsproblem, denn wenn es, ne, und der Witz ist also, wenn es eine erfüllende Belegung für eine CNF gibt, dann wird meine nicht-deterministische Turing-Maschine mit sogenannten angelischem, also engelsgleichem Nicht-Determinismus diese Lösung richtig raten. Während hier unten ja, das kann man nur lang formulieren, weil es typischerweise nicht als Problem bekannt ist. Also Gültigkeit im CPC ist Classical Propositional Calculus. Also Gültigkeit von propositionalen Formeln oder von DNFs. Hier wiederum, wenn es, also hier ist die Maschine böswillig. Das heißt, wenn es eine Möglichkeit gibt, die Gültigkeit meiner Formel kaputt zu machen, dann wird sie die finden. So, das sind also hier diese Klassen NP und Co-NP. So, und jetzt kommt also hier, also der normale Algorithmiker, ja, der lebt so hier. Ja, der versucht irgendwie vielleicht zu zeigen, dass bestimmte Probleme, die er für sehr schwer hält, NP vollständig sind oder zumindest NP hart. Oder Probleme, von denen er glaubt, dass sie eher leicht sind, zu zeigen, dass sie NP sind. Oder vielleicht, na, dann gibt es eine ganze Wissenschaft von P-NP-intermediären Problemen, die also weder NP vollständig sind, noch bisher nach aktuellem Wissen NP. Die Klasse dieser Probleme ist übrigens so ein bisschen am Aussterben. Kennt jeder die Kandidaten? PNP, hier machen wir Bildung in Informatik. Also Beispiele für Kandidaten für PNP-intermediäre Probleme. Wichtige Probleme bei. Was? Das sind Probleme, also ein P-NP-intermediäres Problem ist eins, das weder in P liegt noch NP vollständig ist. Man weiß natürlich nicht, dass es solche Dinge gibt, denn wenn man so ein Problem tatsächlich zweifellos dingfest gemacht hätte, hätte man ja P ungleich NP bewiesen. Nicht? Denn dann gibt es also Probleme, die also zwar nicht in Polynomialzeit, aber natürlich in NP lösbar sind. Und die. Genau, also von Problemen, von denen weder bekannt ist, dass sie NP vollständig sind, noch dass sie NP sind. So, da sind also mindestens drei berühmte Probleme. Und auch praktisch wichtige Probleme. Ja, eins, das ist mehr so von Informatik interner Relevanz. Paritätsspiele. Von denen ist nach wie vor nicht bekannt, ob man die in Polynomialzeit lösen kann. Sie sind mit einiger Sicherheit nicht NP-vollständig. Also, ne, also ist jedem klar, was ein Paritätsspiel ist? Nein. Paritätsspiel ist also ein Spiegel, das hat irgendwie so ein paar Knoten, endlich viele. Das hat Züge, das sind nur so Pfeile hier, von da nach da, meinetwegen, von da so weiter. So vielleicht, so, so. Die gehören einem von zwei Spielern jeweils. Also sagen wir hier Eloise, da Abelard, so, so und so, nicht? Also irgendwie sowas. Kann auch mal hier Abelard zweimal nacheinander nach dran sein, das macht nichts. Das sind also zwei Spieler, die gegeneinander spielen und wer immer da, wo das Token ist, also das Token bewegt sich irgendwie so über dieses Spielfeld, immer nur eins, und da, wo das Token gerade ist, der Spieler ist dran. Und dann stehen da Prioritäten dran, 1, 5, 4, 3, was weiß ich, 4, 2 oder sowas, ja. Das sind also Zahlen. Und das Spiel läuft unendlich lange. Und gewonnen hat, also wer am Ende gewinnt, das hängt davon ab, welche Priorität die höchste ist, die unendlich oft vorkommt. Und wenn die höchste Priorität gerade ist, die unendlich oft vorkommt, dann gewinnt Eloise und sonst gewinnt Abelard. Also deswegen Paritätsspiel, weil auf die Geradheit dieser Prioritäten geguckt wird. Sowas braucht man also im Model-Checking, ja, also Model-Checking, also zum Beispiel Mühkalkül-Model-Checking wird auf Paritätsspiele reduziert. Es gibt keine endlichen Pfade. Normalerweise ist es einfach so, ja, beziehungsweise doch. Nee, im Gegenteil. Also es könnte auch Sackgassen geben und in den Sackgassen verliert der reingelaufen ist. Also der ziehen müsste, aber nicht darf, der hat verloren. Und wer nicht ziehen kann, hat verloren, genau. So. Also Paritätsspiele, dann. Graphisomorphie, also ganz simples Problem, ich male zwei Graphen auf die Tafel, sagt mir, ob sie isomorph sind oder nicht. Ja, also wenn ich sie sehr unähnlich male, kann das nicht trivial rauszukriegen sein, zumal ich nicht vorher sage, welchen Knoten ich auf welchen anderen Knoten matche. Ja. Und ganz wichtig, Faktorisierung. So, die Sache sieht nicht gut aus, ja, also für Graph-Isomorphie hat man, ich glaube, vorletztes Jahr einen quasi-polynomiellen Algorithmus gefunden. Quasi-polynomiell heißt, was von der also quasi-polynomiell heißt von dieser Art hier, e hoch log hoch k von n. Ja, das ist quasi Polynomial. Wenn ich mir das k wegdenke, ist das o hoch, ne, e hoch log n. Ja? E hoch log n ist linear. Ne? Also, und quadratisch ist aber auch noch, das ist dann eben e hoch 2 log n oder sowas. Ja? Durch dieses hoch k wird das also super polynomiell. Also es ist schneller als polynomiell, aber deutlich langsamer als exponentiell. Nicht? Denn exponentiell würde ja heißen, dass hier was Lineares oder sogar Quadratisches oder sowas steht, dagegen so eine Potenz vom Logarithmus ist also viel, viel weniger. Ja, und die Erfahrung lautet, alles, was sich irgendwann mal quasi polynomiell lösen lässt, also in dieser Laufzeit hier, lässt sich letztlich auch polynomiell lösen. So, also für Paritätsspiele, also was für Graphisomorphie, wie gesagt, vor zwei Jahren, für Paritätsspiele im letzten Jahr, toi, 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 über Faktorisierung weiß man noch nichts. Ne? Aber wer weiß, die NSA kennt es vielleicht schon. Die NSA konnte ja auch vor den anderen differenzielle Kryptoanalyse, nicht? Also das haben sie nur lange nicht verraten. Also das sieht man an der DES-Spezifikation, dass die das konnten. So. Alles klar. Das war jetzt also hier unser Anfang des Ganzen. So, das war jetzt also aus dem Nähkästchen. Ja, das ist fair, dass ich schon wieder alles weg. So, und hier fängt jetzt so allmählich der Bereich an, wo der Logiker wohnt. Ja, also es wird immer in, nicht? Also die theoretische Informatik wird unterteilt in A und B. Ja, Rolf ist A, ich bin B. Und die Behauptung ist immer, es wird unterteilt nach, also hier Algorithmik und Komplexität einerseits und Logik und Semantik andererseits. Man könnte auch sagen, A wohnt links dieser Schranke und B wohnt rechts davon. So, wir haben also gesehen, so eine relativ einfache Logik, die lebt hier in P-Space. Gut, wir wissen nur, sie ist in P-Space. Wir wissen noch nicht, sie ist P-Space vollständig. Das werden wir noch zeigen. Warum gilt überhaupt diese Inklusion hier? Also, warum weiß ich, dass wenn ich eine nicht-deterministische Turing-Maschine in Polynomialzeit laufen lassen habe, dass ich das Ganze auch in polynomialen Platz implementieren kann?
Ja, natürlich, weil im Prinzip genau dasselbe. Der richtige beste Turing-Maschine, die dann gar nicht mehr für den Platz hat. Und wir können natürlich einfach zweigleich abarbeiten.
Wir können was?
Wir können sie zweigweise abarbeiten.
Wir können sie zweigweise abarbeiten. Ja, ist das tatsächlich hier die Antwort? Also wenn es so einfach, also es steht was ziemlich Kompliziertes dahinter, ja, also ich mache mal noch eine Inklusion hin. Also warum ist denn die Inklusion von hier nach da klar, von P nach P-Space? Also das Argument ist viel, viel einfacher.
Oh.
Von P nach P-Space, warum gilt diese Inklusion?
Kann in polynomialer Zeit nicht exponentiell viel Platz.
Genau, ne? Also ich, selbst wenn ich alles drauf anlege, nichts zu tun, als Speicher zu verbrauchen, schaffe ich in polynomialer Zeit nur polynomiell viel Speicher. So, nach demselben Argument, ja, ist also NP enthalten in NP-Space, also in nicht-deterministisch polynomiellen Platz, ja, dann habe ich dieselbe Art Maschine. Und ich kann aber dieselbe Maschine nehmen, die in Polynomialzeit läuft, als Zeugen dafür, dass ich auf einer nicht-deterministischen Maschine auch nur polynomiell viel Platz brauche. Ja, aber damit ist man eben in NP-Space und nicht in P-Space. Nun, dankenswerterweise sind die aber gleich. Das läuft auf sowas hinaus, ja, ich habe da letztlich ein Suchproblem. Ja, also ich habe einen großen Graphen, ja, und ich will ja praktisch zeigen, es gibt einen akzeptierenden Lauf der Maschine, nicht? Der also irgendwie wohin kommt, wo dann die Maschine mal Ja sagt. Und das muss ich einfach nur per Graphensuche machen. Und wenn man das mit der Graphensuche hinreichend schlau macht, dann merkt man, man kann in quadratisch-logarithmischen Platz Graphensuche machen. Das verlangt einen gewissen Trick, dass man das tun kann. Und das ist also schon ein echter, also, ne? Und wenn man in quadratisch-logarithmischen Platz Graphensuche machen kann, dann mache ich diese Prozedur hier und durch das mit dem Logarithmischen gibt mir das also nur noch mal einen quadratischen Faktor extra hier. Ja, also so ungefähr. Ich habe zwar exponentiellen Suchraum, ja, weil also in polynomiellen Platz habe ich exponentiell viele Konfigurationen, die ich durchsuchen muss. Aber weil ich nur logarithmisch, also quadratisch-logarithmischen Platz für die Suche brauche, gibt mir das also nur noch mal quadratischen Overhead, also der Schritt von hier nach da, erhöht den Platzverbrauch quadratisch. Na, also wenn ich hier vorher in Platz n das schaffe, dann auf einer nicht-deterministischen Maschine schaffe ich es auf einer deterministischen Maschine zum Beispiel in Platz n Quadrat. So. Ja, das ist also hier die Landschaft und dann geht's weiter. Jetzt habe ich hier zu viel vollgemalt, wo ich noch meine Grafik weitermalen wollte. So, also. P-Space ist außerdem enthalten in X-Time. Wiederum, warum? Naja, gut, die Einschränkung auf den Speicherplatz fällt weg, ja, also in X-Time kann ich auch, ja, also man ahnt, dass ich in X-Time vielleicht mehr kann als in P-Space, also ich kann exponentiell viel Platz vollschreiben, wenn ich will. Ja, aber umgekehrt, nicht? Warum weiß ich, dass nur weil ich polynomiell viel Platz verbrauche, ich höchstens exponentiell lange brauche? Das heißt, ich, vielleicht bin ich ja schlau im Busy Beaver schreiben irgendwie und kriege das also hin, dass die Maschine trotzdem länger als exponentiell läuft. Es gibt nur exponentiell viele mögliche Zustände. Was heißt genau Zustand?
Also, man kann sich ja Speicher anschauen und es gibt einfach so viele, nicht so.
Nur exponentiell viele Zustände, was man in den Speicher reinschreiben kann. Also vieles, vor allem
ja, aber warum, wer sagt mir denn, also ein Speicherzustand, der kann sich ja auch mal wiederholen, ne? Warum nicht, ja, sinnvollerweise. Eine Ausgabe gibt es ja fast keine. Also der Ergebnis ist bei all diesen Sachen nur ja, nein, ein Bit. Also da mit dem Ergebnis, da gewinnen wir jetzt hier nichts. Also was gehört noch zum Zustand eines Computers außer dem Speicherzustand? Nö, die Eingabe ist kein Zustand, die ist im Zweifel, sie steht hier irgendwo rum und
sitzt.
Ja, das heißt, der Zustand des Programms, ja, konkret vor allem, also sagen wir bei der Turing-Maschine vielleicht.
Position.
Was?
Die Position, an der man frei ist.
Genau, wo ist, also
Zustand.
Im Zustand, ja, also die Turing-Maschine hat, ja, die hat Tape-Zustand, Kopfposition und Zustand der Kontrolleinheit, wenn man will. So, und warum darf sich das nicht wiederholen? So eine Kombination? Ist das erstmal nicht verboten? Genau, nicht? Dann wären wir nur in endlichen Schleife und dann hätten wir nicht Terminierung. Aber natürlich sind all diese Komplexitätsklassen definiert dadurch, es gibt ein Programm, was auch terminiert. Also jedenfalls die deterministischen Klassen sind so definiert. Es gibt ein Programm, was auf jeden Fall terminiert. Und was mir die richtige Antwort liefert, und deswegen, wenn ich also in polynomiellen Platz terminieren will, dann kann ich nur exponentiell lange laufen. Jo, welche von diesen Inklusionen sind bekannt als echte Inklusionen? NP in P-Space. Ja, also die Inklusion von P nach X-Time, ja, das heißt natürlich, der Beweis ist nicht trivial, aber es gibt einen.
Wenn wir wissen, dass es eine gibt, dann.
So, na, also das hier, ja, also das hier ist enthalten und ungleich, ja. Das geht über so einen sogenannten Diagonalbeweis, ja, also das ist schon ziemlich tricky, das zu zeigen, aber man kann. So, das ist das eine. NP und X-Time, nee, ich glaube selbst, wäre mir neu, muss ich gestehen. Es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, aber nee, also soweit ich weiß, ist also bei allen anderen Inklusionen unbekannt, ob die echt sind. Ja, ne, also auch ob P in P-Space echt ist, weiß keiner, glaube ich. Ne, also das ist, also die End-to-End-Inklusion, die ist echt, also muss mindestens eine der zwischendurch liegenden echt sein, vielleicht zum Beispiel die von P nach NP, ne, wahrscheinlich alle, aber bekannt ist es wirklich nur von P nach X-Time, also nach meinem letzten Wissensstand. Ja, okay, das war also jetzt hier nochmal der Überblick über die Komplexitätslandschaft. Wir haben, wie gesagt, gezeigt, unsere Logik hier ALC bzw. K, wohlgemerkt ALC mit leerer T-Box, ist in P-Space und wir zeigen dann als nächstes P-Space-Härte. Wie immer sind diese sogenannten Lower Bounds, also die Härtebeweise, viel schwieriger als die Upper Bounds. Das heißt, wir machen das in zwei Schritten, weil so wenig hier über Komplexität gemacht wird. verschaffen wir uns erstmal die Mutter aller P-Space vollständigen Probleme. Die Mutter aller P-Space vollständigen Probleme ist QBF, also Quantified Boolean Formulas. Das ist also so ähnlich wie das SAT-Problem, die Mutter aller NP-vollständigen Probleme ist also QBF als praktisch das Erfüllbarkeitsproblem für boolesche Formeln mit Quantoren über boolesche Variablen drin, das heißt quantified, ja, also ich kann praktisch über Wahrheitswerte quantifizieren. Das ist die Mutter aller P-Space vollständigen Probleme. Das sehen wir uns erst an, wie man das zeigt. Also da wird dann wirklich einmal analog zum Satz von Cook für den NP-Fall wird also hier gezeigt, dass man praktisch die jede in polynomiellen Platz laufende Turing-Maschine in so eine QBF-Formel kodieren kann. Und dann zeigen wir, dass wir QBF auf ALC reduziert kriegen, beziehungsweise eben auf K. Und haben damit also diesen Härtebeweis. Jo, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis Montag. Ach so, wir haben noch einen Zettel rumliegen. Montag mache ich Übung. Ja, das heißt, brauchen wir keine Aufnahme. Okay, bis dann.